Florian Silbereisen, take four.
Du Bernie?
Ja.
Ich habe gehört, du hättest Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän gesehen.
Ja.
Wie war's?
Das hat sich rumgesprochen, ne? Ja, es war ganz grausig. Also das war, es gibt so ein Abschlussdinner immer. Ich weiß nicht, ob Sascha Hehn das auch gemacht hat, aber Florian Silbereisen spricht dann aber mit den Gästen und spricht dann in seinem in seinem Musikantenstadel Duktus oder was immer er auch sonst moderiert und sagt dann sowas, liebe Mitreisende, das war jetzt gut, oder? Reisende, das war so.
Ja.
Also liebe Mitreisende, Sie waren ganz mitreißend, waren ein entzückendes Bordpublikum, Lieben haben zueinander gefunden. Es war absolut grauenvoll.
Aber
es war so artifiziell. Und das Beste war, dass er, der ja wirklich in einem sehr starken Akzent spricht, aber man wollte uns verkaufen, dass Joko Winterscheid sein Bruder ist in der Folge.
Jo, oh, der ja. Auch noch. Und aber ich habe gehört, er wäre unter Umständen wieder zusammen mit Helene?
Fischer, ja. Das muss aber gewesen, also da hat die aber sicher die Folge noch nicht gesehen.
Ja.
Ja.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und wir schreiben immer noch Spieltag Winterpause bei den Herren wie auch den Damen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat nur gesehen, dass Licht brennt und kam eben mal rein, um eine Sascha-Hin-Anekdote zu erzählen. Der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist der Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Vagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Reudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Schaut mal variieren.
Ist fein. Guten Morgen, lieber Bernie.
Ja. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederrenler, Weinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay, und jetzt zu deiner Sascha-Hin-Anekdote.
Ach, du hast keine. Ein Freund von mir hatte seinen allerersten Drehtag in seinem Leben, frisch nach der Schauspielschule, in irgendeiner Fernsehserie. Es war nicht Traumschiff, aber zusammen mit Sascha Hehn. Und er war furchtbar aufgeregt, er war sehr aufgeregt und ist vor zu Sascha Hehn gegangen, mit dem er auch die Szene hatte. Er sagte, das ist mein erster Drehtag und ich bin ein bisschen unsicher und vielleicht und so. Der so, kein Problem, das machen wir alles zusammen. Und dann versammelte man sich sozusagen vor den Kameras für ein erstes Ding und dann sagte Sascha Hehn, Leute, hört mal alle her! Dieser junge Kollege hier.
Ja.
Und he put him on the spot.
Ja, nice.
Es ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
Aber ist klar, dass seine erste Rolle nicht Traumschiff ist, weil ich glaube, um auf dem Traumschiff spielen zu dürfen und überhaupt nur mitfahren zu dürfen, muss man sich seine Meriten als Schauspieler redlich verdient haben. Weil
wahrscheinlich
ist
schon.
Ja, tatsächlich, so wie wenn man Harald Schmidt glaubt, ist es einfach bezahlter Urlaub, sonst nichts.
Ja, also die Leute, die ich kenne, die Drehtage haben im Traumschiff, die sind dann auch mal 2 Wochen unterwegs, weil die natürlich auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mitzufahren. Und natürlich auch, weil es logistisch natürlich wahrscheinlich dann viel einfacher ist. Du nimmst Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt an Bord, irgendwann haben sie ihren Drehtag und kriegst ja unter Umständen gar nicht so schnell dahin und weg.
Nee, es kostet ja auch extra den jedem, der quasi irgendwo umsteigt oder aussteigt und wieder nach Hause fliegt, noch einen Flug, extra Flug irgendwie. Das ist ja quasi logistisch gar nicht vorteilhaft. Ja, wir haben noch ein anderes, weil wir gerade über Promi-Pärchen gesprochen haben, Helene Fischer und Florian Silbereisen.
Ja, stimmt, es gibt ja noch ein neues Traumpaar.
Ja, und ich muss sagen, das
ist nicht bestätigt überhaupt?
Das ist bestätigt, ja.
Ach, gut.
Und ich finde es ganz fantastisch.
Ja.
Die deutschen Jay-Z und Beyoncé, kann man sagen.
Ja, ja, ja.
Eher knallharter R&B-Artist, also Hip-Hopper möchte man fast sagen.
Selfmade-Milliardär.
Ja, sie ist beweglich. Sie singt.
Ja.
Ja, sie macht immer, Lena Meyer-Landrut stellt immer unter Beweis, auch auf ihren TikTok-Videos, wie beweglich sie ist. Deshalb
TikTok, da sind wir wieder. Emily macht, jemand, den ich kenne, macht auch keinen TikTok.
Ja.
Was heißt auch keinen? Also sie macht keinen TikTok.
Ja. Ich kenne auch niemanden, der TikTok macht.
Ja.
Aber angeblich machen es sehr viele.
Ja.
Gut, aber wir bleiben beim Thema. Lena Meyer-Landrut ist mit Mark Forster zusammen. Mark ja. Forster, der übrigens Mark Forster heißt, weil er sein Produktionsbüro in der Forsterstraße hat in Berlin. Wo ich auch mal ein Programm hatte. Und weil sein Nachname so ähnlich wie Cevapcici klingt und der sehr star-untauglich ist.
Okay.
Ja, man sagt es nicht mehr. Ich weiß.
Alles gut.
Ich habe es ein bisschen übertrieben jetzt.
Ist fein. Und sollten wir das vielleicht auch machen?
Zusammen sein?
Zusammen, das Bernie, erstens sind wir das schon. Zweitens sollten wir vielleicht auch unseren Namen, uns Künstlernamen suchen und die Schlegelstraße einbauen.
Ja, aber da bist du super, dann sind wir die Schlegelbrüder.
Die Schlegel. Die Ehrlichbrüder.
So. Ja, genau.
Ja.
Schlegel war das.
Ich habe übrigens jetzt.
Sag's nochmal, Rüdiger Schlegel.
Rüdiger Schlegel.
Bernhard Schlegel.
Ich habe mal gelesen, dass du deinen Pornonamen, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Brennerpass erzählt.
Nein.
Nein,
nicht. Kennst du meinen Pornonamen?
Nein.
Das würde mich überraschen.
Wenn du dir einen Pornonamen basteln wollen würdest, aber offensichtlich hast du ja schon einen, dann müsstest du den Namen der Straße nehmen, in der du aufgewachsen bist als Kind und deinen zweiten Vornamen. Es wäre also Daniel.
Bei uns gab es keine Straßennamen. Wir waren so arm, wir hatten keine Straßennamen. Nein, wirklich, es gibt in Grafentraubach keine Straßennamen.
Ist ja geil.
Gibt's nicht.
Das heißt dann aber auch nicht, aber eine Hausnummer, was steht denn auf eurer Post drauf?
Grafentraubach 269.
Ist das geil.
Ja.
Super, ne? Das ist schon ein bisschen toll, finde ich. Na gut, dann bist du einfach nur Daniel.
Ja.
Jetzt musst du mich nach meinem Pornonamen fragen.
Ja, wie ist dein Pornoname, Rüdiger?
Max Blücher.
Klingt so, nicht so pornomäßig.
So Nazi-Pornos, schon ein Genre. Blücher war auch kein Nazi, das ist jetzt auch Quatsch, glaube ich.
Ja, aber es gefällt mir, dass das deine erste Assoziation ist. Ja,
schon.
Es gab mal so ein Porn-Name-Generator.
Ja.
Und ich weiß noch, ich weiß noch, mein Kumpel, der hieß Hans Yates. Was ich irgendwie gut finde.
Yates mit Y.
Ja, genau.
Ja.
Gut. Und ich glaube, meiner war Brick Bane oder so ähnlich.
Ja. Brick Bane ist auch gut. So ein bisschen wie Max Payne.
Ja.
Gegenspieler.
Ja.
Es gibt noch einen anderen berühmten Künstler, der seinen Namen aus einem Generator hat. Und zwar einem Generator des Wu-Tang-Clans.
Ja.
Childish Gambino.
Ja?
Childish Gambino hat seinen Namen, also Donald Glover hat seinen Namen aus einem Wu-Tang-Clan.
Apropos Donald Glover, hast du vielleicht schon in...
Och, Bernie.
Aber pass auf, was hindert dich?
Hindert nicht? Nein, ich hab's geguckt.
Ach so, du hast es geguckt?
Ja.
Ach so.
Ich wollte Luft holen und sagen, Bernie, ich hab reingeguckt. So. Ich hab also bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber ich find's, es ist ja der Oberknaller. Und als dann habe ich das über nachgelesen, wer ist er und Donald Glover und dass er das auch alles geschrieben hat und was er alles schon gemacht hat und dramatisches Schreiben studiert hat und ich krieg so ein, Gott, so diese Leute, die selber ihre Serien schreiben und selber darin so gut sind und sie sind so witzig und das erste Video, was ich über ihn finde, ist eine Laudatio, die er hält für die anwesende Phoebe Waller-Bridge. Also ich mich hat's weggebeamt und unter anderem habe ich halt das auch gelesen mit dem dem Generator.
Mhm.
Ja, ich bin ganz begeistert.
Ich finde Atlanta.
Bernie hat mir genau, der aufmerksame Hörer weiß, der Bernie hat mir zu Weihnachten Atlanta geschenkt.
Beide Staffeln, ja. Ich finde Atlanta ist gerade in der zweiten Staffel sogar noch mehr. Die heißt auch gar nicht Season 2, sondern die heißt Robin Season, weil ständig Leute überfallen werden.
Mhm.
Kein Spoiler. Und ich finde Atlanta ist so eine TV-Revolution.
Mhm.
Kürzere Folgen. So noch mehr Auteur als in anderen Serien.
Ich brauche übrigens alles kürzer, habe ich festgestellt. Erinnerst du dich noch, hast du damals gesehen About a Boy? Wo
gibt's jetzt auch bald als Serie.
Ach.
Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Wie heißt die? Nick Hornby-Verfilmung mit dem Plattenladen High Fidelity.
High Fidelity,
das gibt's,
das habe ich auch gelesen, ja. Aber Hugh Grant spielt doch diesen Erben oder er selber ist Musiker, ich glaube, er ist Erbe. Auf jeden Fall, er lebt von den Tantiemen für einen Weihnachtshit, den er selber oder ich glaube sein Vater oder sein Onkel immer gehabt hat.
Ja, ja.
Und er führt so ein wahnsinnig reiches Single-Leben und er sagt, er macht alles nur noch eine halbe Stunde, weil er keine Konzentration mehr aufbringt. Er spielt eine halbe Stunde Billard, er macht eine halbe Stunde Sport, alles eine halbe Stunde. Ich bin nicht reich, aber ich bin bei 10 Minuten angekommen. Ich kann alles nur noch 10 Minuten. Ich habe dir auch erzählt, ich musste neulich im Urlaub zurückfahren, beziehungsweise nach Dresden fahren, um Schlüssel abzugeben, weil unser Nachbar unsere Katzen füttern musste und ich habe ihm den falschen Schlüssel gegeben. Mhm. Dann rief er im Urlaub an und stellte fest, dass ich ein richtiges Problem habe. Aber wenn ihr Leute, wenn ihr mal richtig schnell was verschicken musst in Deutschland, dann macht das per ICE-Kurier, Time Matters, ja. Da gebt ihr die Sachen am Bahnhof ab und dann werden die per ICE, also transportiert. Das kann ich Das empfehle ich jetzt einfach mal, ohne dass wir auch dafür Geld kriegen sollten. Auf jeden Fall wollte ich sagen, da bin ich einfach nur 3 Stunden Auto gefahren. Ich habe noch nicht mal Musik gehört. Ich wollte einfach nur dringend ankommen. Dann hatte Angst, das Handy für irgendwas anderes zu benutzen, damit das auch wirklich klappt. Und das war wie Meditation. 3 Stunden das Gleiche machen. Das habe ich, weiß ich, weil ich das letzte Mal 3 Stunden dasselbe gemacht habe.
Ja, du spielst ja jeden Tag in der Distel.
Ja.
Außerdem bist du ich bin ja der König der kurzen Wege. Und
das stimmt.
Da muss ich sagen, da bist du geduldiger. Du nimmst Wege auf dich für Ausflüge, für Familienausflüge, für persönliche Interessen zu verwirklichen. Du fährst einmal nach Potsdam mit dem Fahrrad oder so.
Ja.
Da bin ich sehr ungeduldig.
Das stimmt, ja.
Ja.
Okay.
So sind wir. Also misstrau dir nicht so. Du bist da viel besser, als du denkst, wahrscheinlich.
Gut. Danke, Bernie.
Okay, gut. Wir haben ein paar Themen auf der Liste, die wollen wir jetzt mal abarbeiten. Ja. Nein, wir arbeiten gar nichts ab, wir genießen.
Wir nehmen uns die Zeit.
Ja. Pass auf. Weißt du, was ich hab?
Was hast du?
Das ist mein, wie dumm. Ich hab ein Baklava Hangover. Massive Baklava Hangover.
Wie viel hast du gegessen?
Pass auf. Es gibt in der Badstraße 57 im Wedding. Neben Rewe und Lidl.
Ja.
Du, die Badstraße kennst du, ne? Die Bundstraße wird zur Badstraße.
Genau, die Verlängerung, ja.
Da gibt's einen Baklava-Laden.
Mhm.
Bitte merken. Ich glaube, es ist vielleicht einer.
Auf der rechten Seite, wenn man vom Gesundbrunnencenter kommt?
Nee, auf der linken.
Okay.
Also, es ist unfassbar. Es ist unfassbar gut. Ja. Das ist wirklich ein großer Tipp von mir. Die Betriebspsychologin hat mich draufgebracht und wir haben da so eine Baklava-Session eingelegt.
Mhm.
Waren aber nach 3 oder 4 Pieces, dann waren wir natürlich satt. Dann bin ich nach Hause. Und hab gedacht, ich teile es den Rest dann mit meinem Sohn. Wenn Baklava sieht, ist ihm schon zu süß. Das ist nichts für den.
Hm.
Und dann habe ich diese Box, ich weiß gar nicht, wie viel da drin waren. Ich hatte irgendwie 11 oder 12 € gekostet, alleine aufgegessen. Es war unglaublich gut, aber ich habe, glaube ich, an Sweetness Overkill jetzt.
Hm.
Ich glaube, ich bin jetzt bin fertig. Bin kaputt.
Wann war das?
Das war Samstag, Sonntag.
Okay.
Ja. Aber, also, mein Tipp ist, kaufen so eine Box.
Ja.
Ist wirklich jeden Cent wert, aber vielleicht nicht alles alleine essen.
Ja, ich kann damit aber stark sympathisieren, das sofort zu essen.
Es schmeckt auch nicht mehr nach 2 Tagen so richtig, ne?
Ja.
Und es supscht dann so rum.
Ich werde auch nervös, wenn sowas zu Hause ist. Ich muss das dann essen. Es macht mich nervös, wenn das da rumliegt.
Ja.
Und ich finde es auch in gewisser Art gesund, das so rack und weg. So dieses Einteilen, das hat sowas von einem Coitus Interruptus, finde ich.
Ja, dagegen bin ich auch, aber ich merke halt, mein Magen hätte sich's gern eingeteilt.
Ja, das ist klar.
Aber also wirklich, das Pistazienbaklava war da. Mm. Oh, meine.
Du magst Pistazien, ne?
Ja.
Auch wenn du erzählst, wie gut Eisdielen in München in deiner Kindheit waren.
Nein, München nicht.
Ach so.
In Italien.
Aber in München sagtest du, wären auch ganz gute Eisdielen. Auf jeden Fall in Italien.
Nee, da war ich nie in meiner Kindheit.
Na gut. Also wenn du von gutem Eiscreme redest, darauf will ich hinaus. Als erstes Beispiel kommt immer Pistazien-Eiscreme.
Ja, früher, aber jetzt ist Pistazien-Eiscreme, jetzt schmeckt es surreal irgendwie.
Ach so.
Weißt du, das schmeckt surreal, so nach Nüssen und Nussi auch ein bisschen würzig.
Okay.
Natürlich nicht schlecht, wahrscheinlich objektiv die bessere Geschmacksnuance.
Und wie hat's früher geschmeckt?
Ein bisschen mehr nach Waldmeister noch.
Da ist aber einer durcheinander gekommen mit der grünen Farbe.
Nein, das war einfach süßer ein bisschen. Okay. Weißt du, das war einfach noch ein bisschen artifizieller, aber das war mir lieber.
Alles klar, verstehe. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Weil ich gesagt habe, das ist mein, wie dumm, ich habe zu viel Baklava am Stück gegessen.
Gut, sehr gut.
Okay, was sagst du eigentlich zum Maxit?
Maxit?
Maxit? Rüdiger, du musst keine Zeitung lesen letzten
Tag. Ja, offensichtlich.
Maxit ist
der Ausstieg.
Die Headline noch über allen Iran-Geschichten und Helene Fischer und sonst irgendwas.
What?
Wirklich?
Bin ich?
Harry und Meghan haben die Royal Family verlassen.
Ach, ja gut. Okay, ach, verstehe, Maxit, ja, sehr gut. Ja, natürlich. Ja.
Du warst bei The Meg, dieser Supermonster-Film.
Ich habe ein Bild von den beiden gesehen, da hat sie ein violettes, also ein lila Kleid an, einen roten Mantel darüber. Sieht absolut fantastisch aus. Ich finde,
man merkt schon, du bist auf ihrer Seite.
Ne? Ich bin auf ihrer Seite. Wer so gekleidet ist,
der darf sich ruhig vollkommen disruptiv verhalten.
Der darf
die Royal Family sprengen.
Ich finde, das muss ihn doch keiner. Also okay, pass auf. Es gibt bestimmt einige Aspekte, unter denen man das sehen kann. Es gibt bestimmt auch den Aspekt, wo man sagen kann, wer da reingeboren ist, der muss das verdammt nochmal durchziehen. Oder ihr müsst Vorbild sein oder was ich was alles. Aber grundsätzlich würde ich jetzt so einem jungen Paar nicht den Willen absprechen wollen, ihr eigenes Leben zu führen.
Hm.
Ist das richtig?
Ja, kann man sagen. Es ist sehr lustig, dass ich habe so ein paar Fragen, da es gibt so einen Artikel, so die wichtigsten Fragen zum Maxit.
Ja.
Und da lautet die erste, in this economy? Weil es stimmt ja, das ist ja oft so. In so verrückten Zeiten und instabilen Zeiten jetzt auch noch sowas, die Royal Family trennt sich quasi ohne Not. Das finde ich, ich habe noch ein paar andere Fragen.
Ja.
How much weed did Harry have to smoke to reach this decision?
Mm.
Fair enough.
Ja.
Und dann nächste Folgefrage ist, but maybe it was shrooms. Ah, it was probably shrooms.
Mm.
Mushrooms.
Maybe. Ja, schon klar.
Ja. Auch sehr lustig finde ich die Frage, how many times has the Queen rung her little bell since the Instagram post went live?
Mm-hmm.
Weil sie haben es nämlich auf Instagram verkündet.
Ah.
Die Folgefrage ist dann, did the Queen know what Instagram was before Wednesday morning?
Ach, das, ich glaube, ich habe das Gefühl, die sollte man nicht unterschätzen.
Ja. Wichtige Frage tatsächlich, die mich auch interessiert hat, weil es kommt in dem Instagram-Post, kommt's vor, sie wollen jetzt finanziell unabhängig sein. Was heißt finanziell unabhängig für ein Duke und eine Duchess?
Ja. Soll ich dir mal eine englische Definition von reich geben?
Ja.
Wenn man über jemanden sagt, der ist so arm, er muss seine eigenen Möbel kaufen.
Aha. Alright.
Ja. Ich glaube, ja.
Ich meine, finanziell unabhängig, weiß nicht, ist man doch jetzt, ist gar nicht mehr abstreifbar, die finanzielle Unabhängigkeit, ja, oder? Wenn man einmal Royal ist.
Ich meine, die geben doch mit einem Interview, verdienen doch mehr Geld als wir in den nächsten Jahren, muss man noch sagen, wahrscheinlich.
Vielen Jahren.
Ja.
Ja. Ja. We will never be royals. Royals. You can call me queen.
Ja.
And a lobster ain't for us.
Ja.
Schönes Lied.
Ja, finde ich auch.
Übrigens auch das Lied ist, was bei Hustlers am Ende kommt, also an einer wichtigen Stelle kommt.
Okay.
Der Hustler ist der tolle
Pole-Dancing-Film.
Ja, ich weiß schon. Eine Bekannte von mir war übrigens neulich bei einem Pole-Dance-Kurs.
Ja.
Ja. Und hat gesagt, es ist, also rein sportlich natürlich nur gesehen, sagt, das Schwierigste ist, dass die Stange so extrem drückt.
Drückt?
Ja, überall, wo du die berührst, drückt sie. Weil du musst dich ja immer irgendwie an ihr festhalten oder hindrücken oder sonst irgendwie.
Ja, und blaue Flecke sind ja wahrscheinlich auch. Ja,
drückt an die Schienbeine, Schenkel, alles Mögliche.
Ja. Okay.
Ja. Kein Spaß. Pole Dancing ist kein Spaß.
Ja.
Kein Spaßbad.
Gut.
Genau. Was wollte ich noch zum Maxit sagen? Ich habe persönlich keine Meinung dazu. Ich schau mal, wo das hinführt. Aber interessante Entwicklung auf jeden Fall. Da hat andere fragen sich noch, einer hat getwittert und so, ja prima, jetzt sind die finanziell unabhängig, aber in der Nachbarschaft in New York oder L.A., wo immer sich die jetzt auch ihre neue Eigentumswohnung anschauen, stürzen sie das gesamte Viertel in eine vollkommene Unglück.
Das stimmt.
Ja, treiben die Mietpreise ins Unermessliche.
Damn it. Und er und sein Bruder, das geht auch auseinander, habe ich nur Schlagzeilen gelesen.
Ja, der ist da so ein bisschen, der spricht da mit gespaltener Zunge. Der sagt zum einen so, ja, we're separate at the moment. Und dann sagt er, aber ist mein Bruder verstehen sich immer, Mensch, mein Bruder, wir sind immer, wir lieben uns forever. Lustige Frage, ich habe noch ein paar Fragen aus dem Artikel.
Ja.
Frage 30, can they be charged with crimes now?
Sehr gut.
Das ist eine lustige Frage, als ob sie das vorher nicht gekonnt hätten.
Naja.
What's grandma's next move?
Ja.
Oder? Das ist interessant.
Ja.
Und dann habe ich noch was Interessantes gelesen, und zwar die haben, also Meghan und Harry und William und Kate hatten zu viert denselben Twitter-Account. Und da gab es auch eine Twitter-Trennung, die haben sich jetzt abgespalten.
Ja.
Die Megxits haben sich vom Twitter-Account abgespalten.
Interessant, oder? Twitter-Account, das ist ja...
So Royals Watch, so, wie heißt der... Peter Urban oder weißt du, der immer diese, die Hochzeiten, das wäre nichts für uns, oder?
Offensichtlich nicht.
Nee, kennen wir nicht so gut. Neil Peart ist gestorben, Schlagzeuger von Rush.
Ja.
Ja, guter Schlagzeuger. Ich mag so Schlagzeuger, die so spielen wie, die so ein bisschen entfesselt spielen. Gibt's nicht mehr so viele. Die meisten spielen zumindest auf den Studioaufnahmen so sauber einfach. Ich will nicht sagen, dass Neil Peart unsauber gespielt hat, aber immer so ein bisschen.
Weißt schon, was du meinst,
entfesselt einfach, So Keith Moon-mäßig auch so.
Mhm.
Okay. Apropos Musik, ich habe noch was gelesen, gehört auch noch zu, wie dumm.
Ja.
Viele Musiker, auch vor allem Prominente, schließen jetzt so Versicherungen ab für ihr Songwriting.
Mhm.
Weil es eine absolute Klage-Superwelle gibt.
Ach so.
In den letzten Jahren. Weil
Plagiaten?
Wegen jedem Scheiß wirst du verklagt für Plagiat, für Tonfolgen, ähnliche Beats, ähnliche Rhythmen und so. Das wird jetzt so harsch, dass die Musiker Versicherungen abschließen. Das waren sie, was sie aber offensichtlich nicht zugeben wollen, weil in dem Moment, wo sie sagen, sie haben Versicherungen abgeschlossen, kommen gleich viel mehr Leute und versuchen Ähnlichkeiten in den Songs zu finden. Und hast du von diesem Gerichtsverfahren gehört, was schon seit fast 5 Jahren jetzt geht, dass Led Zeppelin verklagt wird, Stairway to Heaven geklaut zu haben?
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte es schon mal gehört.
Es gibt so eine Band, die heißt Taurus aus den 60er Jahren, die haben ein Lied namens Spirit und da spielen die halt auch eigentlich im Prinzip nur die Akkordfolge, so ein Picking, halt wie am Anfang von Stairway to Heaven, was aber echt eine gängige Akkordfolge ist mit so Halbtonschritten drin, kann ich dir als Musikwissenschaftler sagen. Nichts Besonderes eigentlich, aber Led Zeppelin war Vorband für die damals oder umgekehrt.
Ach so, ja, das ist natürlich eine interessante Information.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem absoluter Bullshit und es wurde auch abgewiesen. Aber jetzt ist es wieder aufgenommen worden. Man weiß immer noch nicht, wie es ausgeht. Und es wird eine große, große Präzedenzkraft haben für die ganze Branche.
Und ich habe mal gelesen, dass, das habe ich glaube ich auch schon mal vor Jahren im Brennerpass erzählt, Hugo Egon Balder hat mal versucht, bei der GEMA sich die C-Dur-Tonleiter schützen zu lassen. Aber er hat es nicht geschafft.
Nice try, oder?
Nice try.
Sag mal, über Dschungelcamp kann ich mit dir nach wie vor auch dieses Jahr nicht sprechen, oder?
Nee, kannst du natürlich nicht. Aber ich war ja wieder auf Tour. Und wir haben abends, ach du Bernie, du, also wenn wir noch ein Fußball-Podcast werden, ich könnte Dinge erzählen. Wir haben übernachtet in Basinghausen im Sporthotel Fuchsbautal. Und der Fußballkenner wird da jetzt vielleicht schon aufmerksam, weil das ist, glaube ich, so ein kleines Refugium, wo sich gerne mal Fußballmannschaft und dann auch der DFB zurückzieht, um ein bisschen zu trainieren. Das ist ein Hotel, das ist so in so einem Tal, in diesem, ich glaube, es heißt wahrscheinlich wirklich Fuchsbautal. Und im Tal und dann direkt, also von meinem Zimmer aus, wenn ich die Jalousien, also den Vorhang zurückgezogen habe, habe ich direkt auf 2 Fußballplätze geguckt. Und da sind also 2 Fußballplätze und ist auch ein Studio da. Und also man, ich weiß nicht, wie oft der DFB da wirklich jetzt ist.
Musikstudio oder Fitnessstudio?
Gute Frage, nein, ein Fitnessstudio und ein Schwimmbad. Und also man versucht sich sehr so, also den Anschein zu geben, als würde der DFB und die Nationalmannschaft da quasi durchgehend residieren.
So ein bisschen Royal.
Ja, so ein bisschen Royals. Also mein Kollege hat zum Beispiel im Bett geschlafen, in dem schon mal Mesut Özil geschlafen hat. Ist aber vielleicht auch schon ein bisschen her. Und was wollte ich sagen? Was war die Frage? Wo waren wir eben? Genau, und da waren wir abends nach der Vorstellung im Fuchsbau, das ist unten die Bierbar, noch was trinken. Und siehe da, und du kennst mich, wenn Bildschirme im Hintergrund laufen, ich tue mich dann sehr schwer zu konzentrieren, weil ich immer auf den Bildschirm gucken muss, da lief das Dschungelcamp.
Ah.
Einen habe ich erkannt.
Ich dachte schon, du sagst das Testspiel zwischen Nürnberg und Bayern, aber ich glaube, das wird nicht übertragen.
Nein. Ich habe nur einen erkannt, so im Hingucken, Sven Ottke natürlich.
Ja.
Du bist doch mein Goldjunge! Du bist doch mein Goldjunge!
Hui, der Sven Ottke.
Sven Ottke.
Das ist eine Plattitüdenmaschine.
Ja, ich hab nichts gehört, es war nicht zu verstehen. Ton lief nicht. Ja. Was sagt der so?
Du musst einfach boxen. Nee, so doof klingt der da nicht. Der sagt halt immer so, ja, ist doch klar, du musst die Dinge halt einfach mal positiv sehen. Mensch, Junge, mach das schon. Sieh das doch mal positiv.
Ja.
Ja, ein bisschen anstrengend.
So ein Motivationstrainer, der die ersten 10, 20 Sekunden ankommt und dann hat man ihn durchschaut.
Ja. So lange dauert es nicht.
Okay.
Aber es gibt ja auch, also ich kenne die Leute ja zum Teil auch nicht, ich habe mich natürlich informiert, aber eine, die ist irgendwie, ach, keine Ahnung, ich glaube, es mündet alles immer irgendwie, alle Fäden laufen beim Sommerhaus der Stars zusammen. Das hätte man gucken sollen, das ist nämlich eigentlich das Prequel, glaube ich, zum Dschungelcamp dieses Jahr gewesen. Und da gibt es eine, die heißt Dani und die war mit einem verheiratet, der war vor ein paar Jahren im Dschungelcamp und der ist schon verstorben und so. Oh. Keine Ahnung, die war auch irgendwie, ich glaube, die fing bei den Auswanderern an. Also, und egal, aber da haben sie es geschafft, so eine Unsympathin irgendwie, also manchmal entwickeln die Leute sich ja noch anders oder das Dschungelcamp macht was mit denen oder so, aber momentan die ersten Folgen, muss man sagen, da haben sie jemand gefunden, der wirklich mit jedem Kommentar die Luft aus jedem Raum oder aus einem ganzen Dschungel rauslässt.
Vakuumisiert.
Ja, die ist wirklich geil. Also egal, was du die sagst, ist so, oh, ja genau, ja, hey, Moment, ja Leute, also und das sind ja die harmlosen Sachen, das was sie da noch verbal ausführt, so die Lästereien und so und die Intrigen, ganz unappetitlich, aber das kennt man ja vom Dschungelcamp, aber das wirklich auch schon, die Leute geben sich eigentlich Mühe, so eine Fassade aufrechtzuerhalten, zumindest am Anfang von Gesprächen, ja. Wenn es nicht gerade Nacht ist oder sich verängstigt sind oder an Schlafmangel oder an Hunger leiden oder sonst irgendwie, aber die schafft es noch nicht mal, mit der ersten Silbe geht's bei der schon los. Oh Mann! Die ging schon zur Dschungelprüfung und hat schon, da muss man mal über so eine Hängebrücke, Scheißbrücke hier. Während Sven Ottke, aber wirklich, Sven Ottke, glaube ich, hat auch was ganz Tolles gesagt, hat er gesagt, hast du auch den Eindruck, das ist doch eigentlich kein richtiger Dschungel hier. Also, das ist doch gar nicht der Dschungel hier. Das ist doch keiner überhaupt da. Siehst du hier Tiger oder Affen? Ich meine, da müsste ja ein Dschungel ohne Affen hier. Also, das ist ja kein richtiger. Da ist ein Mischwald.
Mischwald gefällt mir.
Ja, wer jemals Dschungelcamp gesehen hat, ja, der weiß, dass es eigentlich schon ziemlich Dschungel ist da.
Ja.
Das ist ein Mischwald.
Aber ich meine, dieses Dschungelcamp ist doch, wenn ich das richtig weiß, doch das gleiche Camp. Das benutzen ja auch andere Länder für ihre Dschungelcamps.
Ja.
Dieses Lager, das steht ja schon länger da.
Ja, ja.
Also so richtig wilde Tiere werden auch denken, nee, da gehe ich doch nicht hin. Das sind doch immer diese komischen Halbgarn.
Ja, Schlangen verirren sich da halt
hin.
Die sind und Spinnen ja, und so. Die müssen schon Nachtwache halten. Und ich habe Ranger immer ums Camp rum, die da auch aufpassen, dass keine wilden Tiere hinkommen. Das kann ja immer mal sein.
Na gut.
Wird man natürlich schon einigermaßen abgesichert. Du, aber
wilde Tiere. Unser Mittefuchs?
Ja.
Lief neulich. Das ist
eine Fuchsfamilie übrigens.
Eine Fuchsfamilie, ah. Ja. Wir haben hier einen Fuchs, also in ganz Berlin gibt's ja überall Füchse. Nordbahnhof lief hier über die Gleise, lief die komplette Invalidenstraße hoch und dann kam ich über die Schulhof, dann kam er noch von der anderen Seite. Alle Kinder riefen, ein Fuchs. Bin mir nicht ganz sicher, ob er ein bisschen gehumpelt hat, der Gute. Ein bisschen Angst um ihn. Sag mal, und haben wir da Meinung zu Dschungelcamp trotz Buschfeuer?
War die Betriebspsychologin war sehr kritisch, hat da mit einem sehr kritischen Auge hingeschaut, aber haben die Moderatoren dann alles angesprochen und haben gesagt, sie haben sich auch extra bei den Australiern informiert, die halten ihr Dschungelcamp weiter ab und who's to complain if not the Australians themselves. Da gibt's keine Probleme und die Australier sagen, also es gibt sogar ein Schreiben vom australischen Botschafter, der sagt, do it, weil wir sind auf eure Promotion mehr denn je angewiesen fürs Land, touristisch gesehen.
Na gut.
Ja, also.
Also jetzt haben wir schon Traumschiff besprochen und Dschungelcamp.
Günter Krause war da. Ja, das ist aber ein riesiger Unterschied, weil die Beisenherz und Kollegen schreiben ja für dieses Dschungelcamp wirklich durchaus den Sonja Zietlow und wie heißt der Kollege
nochmal? Ich habe ihn vor Augen, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Die schreiben ja wirklich Stand-up-mäßige Witze.
Ja.
Das ist ja wirklich gut. Also es ist wirklich gut. Das kann man wirklich nicht mit einem Traumschiff vergleichen. Ja,
aber immerhin deutsches Fernsehen, Millionenpublikum. Das ist schon mal das sind schon zwei Sachen, die wir selten haben im Brennerpass.
Ja, okay. Aber was ich noch sagen wollte, Günter Krause, der ehemalige Verkehrsminister, Sie nennen ihn Spaß auf den Architekten der Einheit, weil er damals quasi das so in die Wege geleitet hat. Mhm. Also, naja, wird überrollt im Prinzip. Und der nimmt es aber gar nicht so. Der nimmt es gar nicht so ironisch. Und der war einen Tag drin oder anderthalb, hat wirklich lauter so ganz dumme, wirklich nur dummes Zeug erzählt, ganz überheblich, vor Hybris triefend. Und hat sich am ersten Tag rausgestellt, für alle Dschungelprüfungen auf ewig gesperrt, wegen Medizincheck nicht entsprechend ausgefallen. Und dann hat er aber an Tag 1 oder von mir ist Tag anderthalb so einen Schwitzanfall bekommen, dass sie ihn rausgenommen haben. Und das war's. Der fastest exit from Dschungelcamp ever. Ja, Daniel Hartwig heißt er, natürlich. Ah. Ja. So, jetzt ist aber genug mit dem Boulevard und Privatfernsehen-Kram. Jetzt kommen wir wieder zur Hochkultur. Ich habe Sachen gesehen die Woche. Ich war im Kino.
Ja.
Du auch?
Ja, ich war auch im Kino.
Ja, was hast du gesehen?
Ich habe Knives Out gesehen. Ich habe nachgeholt.
Na, darüber haben wir doch letzte Woche schon gesprochen.
Nein, auch darüber haben wir gesprochen beim Bondi.
Ah, wirklich?
Ja, wir haben privat drüber geredet.
Ah, okay. Gut, dann ja, sprich doch mal offiziell nochmal drüber.
Ich spreche einfach mal eine Empfehlung aus. Also schaut es euch an, das ist wirklich ganz großartig. Das ist ein durch und durch guter...
Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Auf Englisch. Hm. Im Delphi Lux.
Ja.
Genau, unser neues Go-To-Cinema für
Fremdsprachige
Sachen im Original. Und tolle Schauspieler, fantastisches Drehbuch, gute Regie, guter Rhythmus. Also es ist wirklich ein rundum gelungener Film.
Hm. Genau.
Ryan Johnson. Genau.
Ja.
Ich hab so ein bisschen gut. Der Name fiel natürlich immer. Der macht gute Sachen.
Ja, ich glaube auch. Wenn man Knives Out gesehen hat, dann sieht man auch mal The Last Jedi, sollte man ihn mal wieder sehen. Mit anderen Augen, glaube ich, tatsächlich.
Ja.
Es ist ein Ensemble-Regisseur. Der kann das.
Ja.
Ja. Okay. Gut. Ich habe The Farewell gesehen.
Ja.
Schon mal davon gehört?
Nein, hatte ich nicht. Ich habe den Trailer mir auf deine Empfehlung hin angeguckt.
Die Hauptdarstellerin Awkwafina,
ja,
eine New Yorkerin mit chinesischen Wurzeln, hat dafür auch einen Golden Globe bekommen, als beste Nachwuchsschauspielerin.
Kenne ich die irgendwoher?
Achso, du hast Crazy Rich Asians gesehen?
Nein, leider nicht. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht gesehen.
Ja, genau. Da war sie auch ganz fantastisch. Die spielt quasi eine chinesische Familie, fährt zurück nach China vor vorwiegend, also ich spoiler nicht, keine Sorge, vorwiegend, also vorgeschoben ist quasi der Grund, dass der Neffe heiratet, also der Enkel heiratet von der Oma, aber eigentlich stirbt die Oma, weil sie krank ist und also weil sie Krebs hat und bald stirbt und wollen halt alle nochmal mit ihr zusammen sein.
Ja.
Es ist rührend, es ist lustig, es ist kurios, passiert nicht viel, hat tatsächlich nicht viel Handlung, aber es ist nicht wichtig, es ist trotzdem einer der, also das ist wirklich einer der schönsten Filme, die ich in langer Zeit gesehen habe, und zwar tatsächlich, weil er so, er ist lustig, die Familie ist wirklich, sind lauter tolle Schauspieler, aber es ist auch wunderschön, wirklich diese, bei diesem Film stimmt, ist alles so, Lulu Wang ist die Regisseurin, hat mit ihrer Kamera, also hauptsächlich mit ihrer Kamerafrau den Film gemacht, nicht so viel Budget, glaube ich, gehabt, kann mich auch irren, aber es sieht fantastisch aus. Jede Einstellung ist ein kleines Gemälde.
Ja, schaut euch also schon mal den Trailer an. Ist das dieses Gefühl, was du beschreibst, stellt sich schon im Trailer her, finde ich. Also ich würde den auch, ich habe Lust, den zu sehen.
Ja, also gerade ein Film, den man an einem, ist ein unaufgeregter Film. Und ein Film, wo man ein bisschen so übers Leben und die Werte nachdenken muss. Also das sei vorgewarnt, ne? Es ist kein Bad Boys 3. Aber
2.
Nee,
zwei haben wir schon. Drei. Ah, jetzt kämen drei.
Jetzt kämen drei. Aber es ist auch nicht so schwer genießbar. Also Hochkultur ist wäre übertrieben.
Ja.
Ja, toller Film auf jeden Fall.
Du hast noch zwei Trailer geschickt?
Ja, genau. Es wird zwei neue Serien geben bei Fox. Nicht bei Fox, sondern natürlich Fox der Ursprung am FX Network, nämlich Devs. Hast du einen Trailer gesehen?
Ja, der Trailer hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen.
Ja, also das ist halt Alex Garland. Und weiß nicht, ob du Alex Garland kennst. Annihilation hat er zuletzt gemacht.
Weiß.
The Beach. Ist einfach ein toller Regisseur. Ex Machina hat er gemacht mit Oscar Isaacs. Den Science-Fiction auch nicht gesehen. Nee. Der macht gute Filme, der macht gute Sachen.
Okay, das kann sein. Jetzt, ich benutze jetzt mal eine Beschreibung von dir. Der Trailer, ich fand ihn ein bisschen hanebüchen, aber von hanebüchen, wie ich es jetzt nicht so mochte.
Ja, ich glaube, wenn man so seine Ästhetik kennt und auch was er zuletzt gemacht hat oder so, dann lässt man sich leichter auf den Sci-Fi-Gedanken ein, den er so macht und so dieses bisschen dystopische. Und ich glaube, dann kommt es einem nicht so hanebüchen vor, sondern dann denkt man, ja, das ist halt so Alex Garland Ästhetik.
Okay.
Okay. Aber viel interessanter ist Fargo Season 4.
Ja.
Und Fargo ist ja für mich immer so ein bisschen so ein Mixed Bag. Also die erste Staffel, die sich so am Film orientiert, der Coen Brothers, fand ich okay. Die zweite Staffel fand ich eins der besten Dinge, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Die dritte Staffel mit Ewan McGregor habe ich nicht ganz geschafft. Die war mir ein bisschen zu, Achtung, hanebüchen. Die vierte ist, der Trailer sieht unfassbar vielversprechend aus.
Ja, finde ich auch.
Die Hauptrollen spielen Jason Schwartzman, Chris Rock.
Chris Rock sieht gut, der Trailer macht das gut.
Ja, Chris Rock ist ein guter Typ, muss man sagen. Ne? Und unser Freund Timothy Olyphant.
Ja, und der sieht auch gut aus. Oh, da krieg ich voll Bock drauf.
Ja, ich weiß nicht, worum es geht.
Pass auf.
Ja,
ich habe mir eine Liste geschrieben, Dinge, die ich endlich mal gucken muss, die längst empfohlen sind, die du oder meine Frau oder sonst empfohlen hat. Also ganz oben steht Better Call Saul, Fargo, Handmaid's Tale, Sharp Objects, Big Little Lies, This Is Us. Also Fargo, das steht an Platz 2 von Dingen, die ich dringend nachholen muss.
Ja.
Aber ich kann, wenn ich das richtig verstehe, die Staffeln auch für sich alleine gucken.
Absolut,
ja. Ich muss die erste Fargo-Staffel nicht gucken.
Nein. Die sind Standalone-Staffeln.
Gut, ich kann also jetzt einfach mal die zweite gucken und dann jetzt demnächst die vierte.
Ja, die zweite ist wirklich so toll.
Gut.
Genau, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten habe ich noch gesehen, ein Stand-Up-Special, was du mir empfohlen hast, Michelle Wolf.
Ja.
Ich habe es 14 Minuten oder so gesehen.
Hat's dir nicht gefallen?
Ja, willst du vielleicht erstmal das Positive sagen?
Ich kannte sie, ich hatte mal andere Comedians in einem Podcast über sie reden hören. Deshalb hatte ich sie irgendwie einen Namen auf der Pfanne. Sie ist, glaube ich, einem breiteren Publikum bekannt geworden, weil sie der Stand-Up-Comedian war beim Correspondent-Dinner 2019, woraufhin Trump gesagt hat, es war zu schmutzig und man muss dieses ganze Correspondent-Dinner einstampfen. Ich fand sie sehr lustig.
Ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen.
Ja, das Material, was sie in dieser Joke-Show spielt, ist, glaube ich, nicht komplett neu. Ich kannte es aber nicht. Das habe ich nur drüber gelesen.
Es ist ein Netflix-Special, ne?
Ein Netflix-Comedy-Special. Es ist so ein bisschen, habe ich eine Kritik gelesen, wie ein Musiker, der sein Best-of spielt, aber auch gleichzeitig neu interpretiert. Also zum Beispiel macht sie gerne Witze über Perioden, über Menstruation, aber auch in dem Fall auch über wie würde männliche Perioden aussehen oder sowas. Und es sind genau, und das variiert sie. Und ich fand's sehr lustig. Es gibt bestimmt einiges, was man dagegen sagen kann. Es so ein bisschen, sie macht, natürlich ist sie schmutzig, sie ist derb.
Aber es gefällt dir ja, ne?
Das mag ich ja. Steht halt so ein bisschen unter der Prämisse, so, ja, so, Leute, natürlich darf man das nicht. Sie kriegt das ja immer wieder gesagt, sie soll es nicht machen. Es wäre vulgär. Auch die Frage, dürfen Frauen die gleichen Witze machen wie Männer? Männer machen es alle Nase lang. Das ist natürlich jetzt auch ein Totschlagargument, gegen den man es nicht sagen kann. Ist, alles würde ja nichts bringen, wenn es nicht wirklich witzig wäre, aber ich finde es witzig. Hm. Denkst du?
Also, wie ist die andere Dame? Jenny Glaser, ne?
Niki Glaser.
Weißt du, und wenn es mir jetzt doch einfach zu vulgär ist, egal ob es Frauen oder Männer machen?
Bei beiden jetzt?
Bei ihr.
Ja.
Also bei Niki Glaser, bei Michelle Wolf, bei Faisal Kawusi, bei allen, die so über Schwänze, Vaginas, Sex, Perioden, Blut, Sperma, irgendwas erzählen. Mhm. Ist das ein legitimer Punkt zu sagen, es ist mir einfach zu vulgär?
Natürlich, klar.
Ich meine, du bist ja Porn-Free-Pesketarier. Aber es ist mir, ich finde, Stand-Up-Comedy ist mir zu, also das fing schon mit Louis C.K. an. Das hat mir aspekteweise bei ihm auch nicht gefallen. Ich finde, Stand-Up ist so,
ist
vulgär geworden, oder?
Ich finde, es darf vulgär sein. Ja, lustig, wir haben übrigens diese Woche über das haben wir auch nicht im Brennerpass besprochen, das war auch in dem Gespräch, wir hatten ein sehr fruchtbares Gespräch im Bondi. Da haben wir über Erica Radcliffe geredet, die ja auch vulgär ist. Also zumindest sie unter der Gürtellinie. Und da haben wir über sie gesagt, bei ihr ist halt so, man hat das Gefühl, bei ihr, sie muss sich nicht anstrengen. Das ist so ein bisschen auch eine Mode, vulgär zu sein unter Comedians.
Ja, aber
also bei ihr hat man nicht das Gefühl, dass sie sich anstrengen muss, dass diese Mode mitzuhalten, sondern dass sie sich eher anstrengen muss, sich zurückzuhalten. Und ist immer noch vulgärer als alle. Ja.
Oder aber wir haben aber auch ein bisschen abgründig oder morbide genannt.
Abgründig, ja, sie ist abgründig.
Wir haben jetzt nicht unterstellt, sie wäre vulgär.
Es hat einen Zweck bei ihr. Und das finde ich halt bei Niki Glaser und bei Michelle Wolf auch. Es hat einen Zweck. Wenn es nur vulgär sein, um des Vulgärseins willen, bin ich natürlich auch draußen.
Absolut, absolut. Ja. Aber selbst wenn es einen Zweck hat, es kann mir ja trotzdem immer noch nicht mich ansprechen, oder?
Ja. Ja, natürlich.
Mhm. Irgendwie geht's mir so mit Stand-Up-Comedy gerade.
Na gut.
Und es ist mir auch zu laut zum Teil. Also, ich finde, sie fängt an bei diesem Stand-Up, da geht's ja um Otter. Und da ist sie, also wirklich, da fängt sie an und ich dachte so, boah, she's right up my alley. Ja. Da fängt sie nämlich an, sie liebt Otter. Ja. Ich liebe auch Otter, wer nicht?
Ja.
Und dann sagt sie, Mensch, Otter, tolles Bild, guck mal hier, Otter, ich habe Otter gestreichelt und so, gepostet. Und dann hat sie schon einen guten Witz gemacht, weil wenn ich es nicht posten würde, dann hätte ich es nicht erlebt. Oder irgendeinen lustigen Social Media kritischen Witz macht sie. Und dann sagt sie halt so, und dann schreibt ja jemand, du weißt aber schon, dass Otter Robben vergewaltigen.
Mhm.
Genau. Und dann dachte ich, der Witz läuft darauf hinaus, dass es Leute gibt, so kündigt sie eigentlich den Gag auch an, dass es Leute gibt, die sich immer was finden, worüber man sich beschweren kann oder immer so ein bisschen mit ihrer schlechten Laune und ihr die Luft raussaugen und so.
Genau.
Das fand ich ein interessantes Paradigma zu beleuchten, weil man kann auf der einen Seite ja auch sagen, okay, man muss bei manchen Dingen heutzutage einfach kritischer hinschauen und bei manchen geht es den Leuten nur ums Nörgeln, das ist nicht okay.
Genau.
Darüber hätte ich gern weitergelacht und mehr gehört und dann wird es aber plötzlich, und das hat sie ja auch echt cool erzählt und so von der Stimmlage und danach wird wird der Volume-Regler raufgedreht und dann wird tatsächlich die nächsten 12 Minuten, wo ich es weitergeguckt habe, nur geschrien. Es ist wirklich laut, es ist mir viel zu laut, es hat mich, ich fand's einfach laut. Ich weiß, du bist Freund von lauter Comedy, du magst auch Louis de Funès, und Jim Carrey, also alles, was so ein bisschen hektischer ist, das entspricht dir irgendwie, willst jetzt nicht abwerten, aber mir nicht, deshalb, aber mir war es zu laut und mir war es, das ging in eine Richtung an die dann mir auch komisch war, dann plötzlich hat sie drüber erzählt, dann plötzlich waren wir bei einem Witz, wahrscheinlich verstehe ich jetzt einfach echt zu wenig Spaß oder wenn auch, aber dann hat sie dann so gesagt, na Entschuldigung, und wenn Otter Babyrobben vergewaltigen, dann kommt ja das süßeste Tier der Welt raus. Sie wird persönlich noch irgendwie den Kopf unten halten von der Robbe irgendwie und hat das dann so nachgemacht und so. Ich weiß nicht, ich konnte da nicht mehr lachen irgendwie. Ich fand es dann, ich will nicht sagen, dass es politisch nicht korrekt war. Ich habe schon verstanden, wo die Satire ist und dass man. Aber ich weiß nicht. Mir war es zu derb.
Ja. Na gut. Was soll ich sagen? Ich komme damit gut klar.
Ja. Okay. Gut.
Und ich finde, weißt du, irgendwie, ich finde auch in so einem, Ich mag an Comedy, wenn es derb und laut wird, weil manchmal auch eine Wahrheit verborgen ist. Und manchmal so ein lauter, derber irgendwas. Es kann manchmal, ich habe heute Morgen ein John Cleese Zitat gelesen. Weil,
oh ja, aber John Cleese ist echt John Sleaze mittlerweile. Das ist doch ein super, super schlimmer Sleazebag, ja. Brexit-Befürworter, echt so halbrechter Typ irgendwie. Also wirklich? Den würde ich nicht mehr zitieren mittlerweile.
Ja. Na gut, also in dem Fall hat er gesagt...
Mach mal Google News Alert zu John Cleese. Okay. Findest du nichts Gutes.
Oh. Du, aber ich sag trotzdem noch ein kurzes Zitat und dann sage ich noch was anderes zu englischen oder Auftritten in England. Genau, was er an Humor machen wird, dass manchmal es Witze gibt, die alles Trennende zwischen allen Klassen und Generationen und sowas einreißen kann, weil ein Witz so treffend ist, dass alle lachen müssen. Das wird er dran lieben. Okay, das ist natürlich, da kann man nichts gegen sagen. Genau. Martin Short und Steve Martin spielen zwei Shows in der Royal Albert Hall in London.
Hm. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, ich hätte Lust, das zu sehen, muss ich sagen.
Ja, ich nicht. Gut. Nee, ich finde beide nicht lustig.
Steve Martin auch nicht?
Nee.
Kennst du Steve Martin Stand-Up-Comedy?
Nee. Oh. Soll ich mal gucken?
Ja.
Mach ich mal.
Mach mal.
Ja. Nee, Steve Martin Filme sind mir eher...
Nee, Filme nicht. Aber das ist wie mit Eddie Murphy. Wo ich erst auch dachte, ja, Eddie Murphy Filme sind alle so ein bisschen eigentlich nicht und auch nicht gut gealtert.
Hab ich
so.
Als Kind gern geguckt.
Als Kind, ja, Beverly Hills Cop so, aber eigentlich ja. Und dann weiß man aber, warum er überhaupt diese Filme machen konnte und wie er da hingekommen ist, wenn du dann die beiden Stand-Up-Programme von ihm siehst. Mit Steve Martin ist es genauso. Hm. Steve Martin ist ein Wegbereiter für der macht nochmal sowas anderes als alle anderen. Der ist wirklich großartig als Stand-Up-Comedian. Let's Get Short heißt das Programm.
Okay. Davon.
Genau.
Ja, ich habe noch gesehen, Titans, zweite Staffel, ein bisschen reingeschaut. Mhm. Was ist das quasi? Eine DC-Verfilmung mit... Ja. Robin und verschiedenen anderen Helden, die ich jetzt ein bisschen kenne aus der Mythologie, DC-Mythologie auch noch wahrscheinlich. Mhm. Weiß nicht. War ja viel, ein bisschen durch seine ausufernde Brutalität aus in der ersten Staffel auf. Aber ja, kann man sich, ja, weiß nicht. Naja, also, ich habe mir vorgenommen, 2020 nicht mehr zu sagen, dass irgendwas doof ist oder so, sondern einfach nur gesagt, it's not for me.
Aber eigentlich hättest du gerne gesagt, dass du Michelle Wolf doof findest.
Nein. Good. Nee, ich habe großen Respekt vor so Stand-Up-Comedians.
Nein, es lag jetzt auch.
Ich finde es aber nur laut und vulgär und es ist, it's not for me.
Ja.
Muss ich sagen. Und auch wenn es, und damit möchte ich eigentlich gar nicht meinen Geschmack über andere stellen, sondern ist vielleicht bin ich auch zu wimpy, aber so ist es halt. Ich kann es ja nicht verleugnen, wie ich es fand. Genau. Jetzt haben wir noch Sopranos geguckt. Nee, das machen wir ganz am Schluss. Nee, aber wir haben ja Sinn schon ganz am Schluss, ne? Ja, aber kein Fußball.
Ich habe übrigens mal reingeguckt in Messias, Netflix.
Stimmt, das hast du ja gesagt,
Messias. Bernie,
Wow.
Das ist auch eines von diesen Dingen, naja, ich will nicht spoilen, aber klar, die Geschichte ist klar. Also es taucht jemand auf.
Jesus is back,
lassen Sie mich durch, ich bin Jesus.
Ja.
Ich zitiere die FAZ. Darf man natürlich auch nicht zitieren, aber genau, ich doch.
Doch, zitieren darf
natürlich
man immer.
Natürlich darf man, John Cleese auch. Aber... es ist so was, wo ich auch so, gedacht habe während der ersten Folge. Ich glaube, ich muss aber trotzdem ein bisschen weiter gucken, weil die Prämisse ist irgendwie einfach zu gut. Ja, Jesus ist wieder da. Er ist auch da,
wo er sein muss. Er ist wieder da.
Ne? Er ist in Damaskus. Vielleicht ist er auch gar nicht Jesus. Das wird sich alles noch klären. Ich will nichts spoilen. Es ist lustig, weil er natürlich zu seinen, er taucht auf im vom IS belagerten Damaskus.
Hm.
Und predigt im Sandsturm und es passieren die dollsten Dinge und er sieht aus, wie ein Jesus aussehen muss.
Trägt er Jesus-Latschen?
Er trägt Sneakers, glaube ich, aber er trägt so ein langes T-Shirt, so wie man es von Fußballern eigentlich fast kennt. Es sieht aber eigentlich gut nochmal aus, wie man es eigentlich auch so von alten Jesus-Bildern kennt, wie so, es hat sowas, so ein bisschen so ein Gewand ist es. Ja, sagt aber dann zu seinen Jüngern auch, oder zu den Leuten, die ihnen daraufhin folgen, ihr sollt alle eure Vorstellungen von Gott aufgeben. Sieht aber aus wie ein Abziehbild und benimmt sich von Jesus. Letztendlich es sind viele Momente, wo man sagt, der CIA fängt an, sich für das zu interessieren, was da passiert, weil er so eine Bewegung auslöst. Die CIA-Beamtin heißt Eva. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Man wünscht sich so ein bisschen, es sind ein paar Fremdschämen-Momente drin, finde ich.
Es waren schon viele.
Ja, man wünscht sich ein bisschen Homeland zurück, man wünscht sich einiges zurück. was ich noch sage, also er sagt auch immer wieder tiefsinnige Sachen zu seinen Jüngern. Letztendlich muss ich sagen, gerade wenn man vor Watchmen geguckt hat, Dr. Manhattan sagt die spannenderen Sachen. Und Dr. Manhattan wirkt für mich göttlicher als Jesus. Also ich werde es mal ein bisschen weiter gucken.
Ja, also ich war schon von den Kritiken so ein bisschen abgeturnt.
Es hat auch ein bisschen Ärger drum gegeben, ne? So die Frage, ob man das so darf und nicht und ob es gezeigt werden darf und nicht.
Ach so.
Ja.
Also meine liebste Jesus Parodie der letzten Jahre war, ich bin kein Sean Niven Fan, du weißt ja von Kill Your Friends und so. Mhm. Ist nicht so mein Cup of Tea, aber ich habe dieses Buch gelesen, The Second Coming, wo Jesus wieder da ist. Mhm. Und da muss ich tatsächlich öfter laut lachen.
Ja.
Weil Jesus nämlich, erstmal ist Gott sehr lustig.
Ja.
Jesus ist dann quasi, macht dann bei American Popstar mit. Also das ist so dieses America's Got Talent Parodie im Roman. Und ich glaube, er spielt Born to Run von Bruce Springsteen in einer sehr erhabenen Szene.
Klingt gut.
Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was, ich habe es auf Deutsch gelesen tatsächlich, eine der seltenen, da heißt Gott bewahre. Und ich glaube, da gibt es nur ein Slogan, den Gott sagt, es gibt nur ein Gesetz, also ein Motto, eine wie sagt man, Regel oder ein Tipp an die Menschheit, ist nämlich immer, seid lieb.
Mhm.
Oder seid lieb zueinander.
Mhm.
Und das hat mich beeindruckt in seiner Schlichtheit, weil das löst eigentlich fast alles, oder? Ich habe doch schon mal gesagt, ich hatte mal von diesem auf meiner Krafttierreise diesen Hirsch kennengelernt, der mir dann als Tipp gesagt hat,
Bleib ruhig.
Mhm. Ja, also bleib ruhig, finde ich, löst eigentlich fast alles, wenn man es noch mit seid lieb ergänzt. Bleibt nicht mehr viel, was man falsch machen kann.
Du ist auch das, was meinen Kindern immer sage.
Bleibt ruhig und seid lieb.
Ja,
wobei seid lieb hat natürlich auch so ein.
Es ist so ein bisschen
so ein Charakter, ne? Spur mal schön.
Lieb.
Freundchen hier.
Lieb kommt, naja.
Ja, aber.
Es gibt auch Leute, die sagen, lieb ist.
Ja, aber ich glaube, es heißt im Original be nice. Und das hat eine andere Konnotation als sei lieb.
Sei höflich.
Ja.
Vielleicht ein bisschen.
Nee. Be nice heißt einfach sei. Also nice. Es geht nicht darum, wenn du es übersetzt mit lieb, hat es eine andere Konnotation, weil Sprache oft Wörter in einer anderen Sprache oft eine andere Konnotation haben. Sei lieb heißt, klingt bei uns, ist, heißt, hat den, schwingt semantisch mit wie, benimm dich ordentlich.
Ja.
Be nice, schwingt es auch mit, aber nicht so, hat mehr Bedeutungsebene.
Mehr Richtung freundlich.
Kann's zumindest.
Ja.
Hat mehr Bedeutungsebene.
Okay.
Sei lieb ist bei uns relativ festgeengt auf, naja. Mhm. Okay, gut. Das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen Äpfel und Orangen, oder wie sagt man? Apples and Oranges. Gibt's im Deutschen nicht den Spruch, oder?
Ja.
Okay, du hast Messias gesehen. Ich habe noch Selena Gomez' neues Album gehört.
Das habe ich auch gemacht.
Ja.
Ich habe fast alles gehört, glaube ich.
Ja. Wie fandest du es?
Ich war erst dabei, ich habe es im Auto während einer längeren Fahrt gehört, war erst dabei, mir schon so Formulierungen überlegen, warum ich es eigentlich ein bisschen langweilig finde, aber dann hat es mich dann doch gekriegt. Spätestens bei Wolves.
Man liest ja viel Gutes drüber.
Ja.
Und ich habe es jetzt zweimal gehört und bin immer noch bei
langweilig.
Bisschen langweilig, ja.
Ja, naja.
Ich mag Selena Gomez, ich fand ihr letztes Album wirklich auch gut.
Meine Tochter hat mir auch erzählt,
es wieder um Justin Bieber geht in den Songs.
Nee, Taylor Swift. Ach, geht's um Justin Bieber.
Sagt man ihr nach. Aber man lässt die auch nicht in Ruhe mit dem Thema.
Aber Taylor Swift hat's auf ihrem Insta sehr gelobt. Aber gut. Aber ja, was wolltest du sagen?
Mein Spotify hat irgendwie, als die Platte zu Ende war, irgendwie ging weiter, spielt dann so Playlists weiter und dann ging es irgendwie mit einem Taylor Swift Song weiter. Dann dachte ich, ach, da geht's ab, das ist ein guter Song.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, Mist, das ist ja Taylor Swift.
Das stimmt. Du, ich habe auch so gedacht, naja, ist ja gut, ich bin auch nicht die Zielgruppe und sonst was. Und dann habe ich gedacht, ja, aber Taylor Swift höre ich gerne.
Ja, muss ich auch mit großen Abstrichen sagen seit ein paar Alben. Aber wir werden es beobachten.
Ja.
Okay.
Also pass gut auf, Selena. Beobachten dich. Ja. Sei lieb.
Ja, sei lieb. Zum Fußball habe ich eigentlich nur eins, nämlich dass Hansi Flick neulich in den Medien gesagt hat, er bräuchte noch ein paar Spieler, da wird es wohl echt knapp.
Hassan Hamidic gesagt?
Ja, genau. Hassan.
Hassan.
Heißt er bei uns.
Hassan, richtig.
Hassan hat gesagt, da wäre er sehr überrascht gewesen. Er ist kein Freund davon, sowas in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ja. Puh, weiß nicht, ich musste mich schon wieder aufregen. Ich will mich ja nicht aufregen, vor allem nicht über Salihamidzic. Aber ja, also ich meine, der ist interviewt worden, glaube ich, von der SZ exklusiv, der Hansi Flick. Wenn er das nicht sagen darf, was sagt? Was bleiben noch für Themen übrig für den Trainer? Worüber soll er noch reden?
Ja, eben. Also ist doch wirklich was sehr Handfestes. Ist, zwei Spieler wären gut und dann kann man auch wirklich, hat man auch was zum Reden mit einem anständigen Sportreporter, der sagt, ja, stimmt, das.
Ja, und dann kann ich nicht mehr über den Fußball reden, wenn ich sage, ich habe Verletzungsprobleme, ich bräuchte Spieler da und dort. Ne? Ja. Und er hat es auch sicher nicht besonders fordernd oder besonders dreist gesagt. Mhm. Ich habe es ja nur schriftlich gelesen. Und dann muss natürlich Salihamidžić schon wieder einfach wie so ein kleiner Kettenhund seine Autorität irgendwie dir, naja, zu Recht in Frage gestellt glaubt, unter Beweis stellen und dann nochmal so ein Ich habe diese Pressekonferenz, als der Oli Kahn sich vorgestellt hat, gesehen zum Teil. Sehr sympathisch, der Oli Kahn. Mhm. Der Heiner, der neue Präsident, war dabei, auch sehr sympathisch. Ne? Fellow Niederbayer, habe ich da sowieso bei mir einen Vertrauensvorschuss. Und Rummenigge war nicht da, auch nicht schlecht. Und Salihamidžić war auch nicht da. Es war eine richtig schöne, sympathische Runde. Mhm. Und Kahn hat auch, oh Gott, Uli Köhler, hat so eine 18-teilige Frage gestellt. Ja, Herr Kahn, jetzt sind Sie ja als der Vulkan bekannt und die Frage ist, wann bricht er wieder aus? Also, was ich wissen will, Sie haben ja in den letzten Jahren viel Piet Klocke etc., bla bla bla, yada yada, dann irgendwie Emotionsausbrüche in Ihrem neuen Job, ging es dann irgendwie. Furchtbare Frage, furchtbar. Muss man echt sofort, es gibt keine Lizenz für Journalismus, aber wenn, dann müssen wir es Uli Köhler sofort entziehen, allein für diese.
Ja, der kann Podcast kann er machen.
Ja, der kann Podcasten, genau. Kann Laber-Podcast machen hier.
Kann er machen.
Kann Brennerpass.
Ein Kumpel dazu.
Sportdirektor werden. Ja. Sein mit unserem Sportdirektor.
Du. Jetzt, wo du es sagst.
Ja. Okay. Ja, das ist doch ein Witz, dass der überhaupt noch Zeit wird. Der ist ja nie da, oder? Ja. Der kriegt das Doppelte von mir.
Stimmt das?
Kriegt überhaupt ihr jemand Geld?
Weiß nicht. Ja, natürlich, wir.
Ja, wir. Aha. Aber doch nicht die anderen, oder?
Nee.
Aber ich habe eine Rechnung gestellt an Frau Redlich.
Ja, ja, die nicht kümmert weit, sich.
Jetzt nicht. Doch, ja, ja, die ja, kümmert, sich, kümmert sich. Die kümmert sich. Genau. Wo war ich?
Weiß ich nicht. Wer bei Pressekonferenz Bayern.
Achso, ja, genau. Und da hat Oli Kahn wirklich gesagt, ja, auf die Frage habe ich gewartet, die musste kommen, ja. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel auch wirtschaftlicher gearbeitet und da muss ich sagen, da ist die Emotionalität einfach jetzt nicht so gefragt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier mitten durch einen Meetingraum grätsche. Mhm. Hat gelächelt dabei, hat schon nicht so motzig gesagt wie ich, aber hat souverän abgedingst. Und ja, ich finde, das hat auch so gezeigt, man muss Leuten zugestehen, dass sie sich verändern.
Das, so klang das gerade, ja.
Ja, ja, aber Uli Köhler nie mit seinem Vulkan und Emotionen und immer richtig draufhauen und so. Mhm. Ja.
Ja, Uli Kahn war auch auf einigen Bildern drauf, da im Sporthotel Fuchsbautal.
Ja. Okay, jetzt zu den Sopranos.
Stimmt.
Staffel 2, Folge 3. Toodle fucking U. Oder Toodle fucking U.
Wobei,
nee, U.
U, heißt. Nur U, ja, du hast recht.
Das heißt nur U.
Toodle
U,
ja,
kenn's,
genau.
Ich kenn's aus Toodle Du.
Ja.
Aber vielleicht ist es Toodle fucking U. Weil es D schon im Tudel drin ist. Ich weiß nicht
genau. Ich glaube auch, deshalb habe ich das irgendwie.
Ja. Also Tudelu ist eine Verabschiedung, die ein bisschen albern ist, ne?
Ja, so.
Tudelu, tschüssi. Ja. Tschüss, wie tschüssi. Mhm. Wir hatten mal so einen Späti-Typen in der, als ich in Friedrichshain noch gewohnt habe, zu dem, wenn man reinging und sich verabschiedet hat, hat er gesagt, tschüssi. Das war irgendwie, ich glaube, es war ein Türke. Der hat so, jetzt wird sich so abfällig tschüssi gesagt, dass wir das mal nachgemacht haben. Wir haben jahrelang immer, tschüssi. Das war das schlimmste Tschüssi. Das war fuck off.
Klingt schlimm.
Bastard. Genau. Tulu. Und ich fasse mal die Folge kurz zusammen.
Bitte.
Meadow hat eine Drogenparty im Haus ihrer Oma. Richie April kommt aus dem Knast zurück. Der Bruder vom Ex-Capo Jackie April. Freundet sich mit Janice an. Und mit Junior. Und mit Livia. Eigentlich allen Leuten, die Tony nicht wohlgesonnen sind. Und sorgt für allerlei Aufruhr. Und es man muss nicht rechnen können, um zusammenzuzählen, dass da Rauch am Firmament ist, dass sich da eine ganz üble Rivalität anbahnt. Ins Detail gehend, wir haben letzte Woche nicht erwähnt, dass Tony noch so rührend Junior, also ein bisschen rührend, aber auch gleichzeitig ein bisschen abwertend, Junior tragen muss, weil er sich die Hüfte verletzt hat. Mhm. Und das rächt sich jetzt gleich wieder, diese Folge bei Junior. Das hat Junior dem übel genommen, dass er von Tony getragen werden muss.
Ja,
und es wirkt ja noch so harmonisch, aber denkste.
Und Richie bietet sich Junior ganz schön an.
Ja, gut. Aber von Freunde Meadows hat eine Drogenparty. Und es ist sehr lustig, weil Tony und Carmella diskutieren an einem Schlafzimmer, was man mit ihr machen kann. Und stellen fest, eigentlich können sie nichts machen. Das Werte- und Rechtssystem der Vereinigten Staaten von Amerika lässt ihnen nicht viel Spielraum. Und dann sagt Tony den wirklich sehr schönen Satz: If she finds out we're powerless, we're fucked.
Ja. Naja, Weil es ist so ein bisschen so, wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und Toni versucht halt so im Grunde genommen, es überfordert, sind beide überforderte Eltern mit der Meadow. Und er versucht halt so, ja, was würde ich machen? Er fällt halt in so eine Mafia-Muster zurück. So, also, und er stellt halt fest, verdammt, es geht nicht. So physische Gewalt ist halt nicht.
Ja, und er sagt auch zu Carmella, was, ja, was hast du denn gemacht? Und er so, ja, I yelled the fuck. Yeah. What else should I do?
Yeah, what else am I supposed to do? Ja, genau. Ja. So, ja, ist sehr überfordert.
Ja.
Und Janice hat ihre Vorschläge, was man machen kann.
Ja, diese Janice sagt erstmal so, Mel, mach mal langsam, mach mal nichts mit dem Kind, die macht sich jetzt unabhängig und so. Aber später, als er dann feststellt, dass das Haus der Großmutter, was sie ja beziehen will, demnächst vollgekotzt ist, da ist sie gleich nicht mehr so nachsichtig mit Meadow.
Ändert sich das, ja.
Da sagt sie, die Strafe 3 Wochen ohne Kreditkarte wäre ja wohl ein Witz.
Ja.
Und daraufhin passiert was ganz Interessantes, nämlich Carmella sagt, sie soll sich mind your own fucking business. Und erst sagt Toni zu ihr, you're just here to pick the friggin' bones. Mhm. Also du willst hier nur die Reste abgreifen.
Ja.
Und dann wird Carmella richtig wütend und geigt ihr mal richtig die Meinung und sagt, mind your fucking business. Mhm. Und kurze Zeit später, nachdem sie eigentlich Janice da so weit hatten, dass er auszieht, entschuldigt sich Carmella bei Janice und sagt, sie soll doch im Haus bleiben und es tut ihr sehr leid, es wäre doch unchristlich, sie rauszuschmeißen, und rechtfertigt sich auch nochmal Toni gegenüber. Und vielleicht zeigt sich das noch, aber ich weiß schon, dass ich das damals nicht verstanden habe, woher dieser Change of Heart von Carmella kommt. Was verspricht sie sich davon?
Ein bisschen plötzlich.
Dass Janice doch im Haus bleibt.
Plötzlich auch, also, wo du das mit dem christlich sagst, ja, sie sagt auch später mal so, ich glaube, sie würde sich wirklich nicht gut fühlen, wenn sie sie wegschicken würde. Sie sagt auch zu Toni später, es wäre unchristlich, das zu tun.
Ja.
Habe aber auch das Gefühl, da kommt noch was. Also, es geht mir genauso.
Ja, weil so selbstlos ist sie eigentlich auch nicht, ja, ne? So kennen wir sie nicht.
Grundsätzlich, was man immer wieder denken kann bei den Sopranos, jetzt bei auch der Folge wieder, man darf immer viele oder die harten Jungs oder die oben in der Reihenfolge erwarten immer das Schlechteste vom Gegenüber. Also Toni sieht durch seine Schwestern durch, er kennt sie natürlich auch am besten, sagt, du bist, also was du eben gesagt hast, du bist nur wegen deinem eigenen Vorteil hier, und es geht auch um Richie Aprile so, und der sich da so ranschmeißt an Tonis ganzen Feinde. Und ja, man erwartet das Schlechteste von Leuten und hat dann auch meistens halt leider recht.
Und da gibt's diesen großen Kontrastpunkt, weil nämlich alle nur ihr worst self sind in dieser Folge.
Ja.
Der große Kontrastpunkt ist Meadow, die am Ende selbstständig, obwohl sie kotzen muss, weil es so stinkt, die Wohnung aufwischt, ist gekotzt, die Kotze von den anderen Leuten.
Mhm.
In dem Fall tatsächlich einsichtig und selbstlos ist.
Ja.
Und Meadow bleibt ja in vieler Hinsicht ein bisschen der Kontrapunkt zu dem Ganzen. Richie April kommt aus dem Knast. Wie gesagt, er ist ein alter Capo. Er ist sofort wieder Capo. Er mischt erstmal
von 0 auf 100.
So einen Typen auf. Also erst schlägt er ihn zusammen mit der Kaffeekanne. Später überfährt er ihn, dass er quasi, ja, ein Querschnittsgelähmt ist, kann man sagen.
Mhm.
Gleichzeitig ist er auch noch Adrianas Onkel.
Ja.
Also Christophers Freundin.
Mhm.
Gibt's eine sehr lustige Szene, wo er Christopher droht, wenn er Adriana noch einmal, die haben ja gerade Streit, wenn du die einmal anfasst oder so, dann kriegst du mit mir zu tun. Und dann geht Christopher weg. Tatsächlich, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert auch.
Mhm.
Und dann sagt Richie April zu Toni Soprano, he's a good kid.
Yeah.
Nach dem Motto, ich musste das jetzt sagen, aber komm, natürlich, wir schlagen alle unsere Weiber.
Aber I like the way he's thinking.
Ja. Und aber es ist noch viel problematischer mit Richie April, denn er ist erstmal wirklich erst ein entfesselter Typ.
Ja.
Ich finde, er hebt das Level an Scariness und Brutalität von Sopranos irgendwie, hebt es auf ein neues Level schon in der Folge.
Ja, er hat.
Es ist wirklich.
Er sieht auch ein bisschen aus wie Al Pacino.
Ja.
Ja. Ja, er ist 10 Jahre im Knast. Er ist kein Bullshit-Guy.
Und es ist auch echt Hammer, wie in der Folge auch alles, was er so, Janice und er hat ja Yoga, im Knast hat er gelernt, Yoga zu machen, zu meditieren. Janice ist ja auch Buddhistin, Vegetarierin oder Veganerin, wie intrigant und brutal beide sind und wie damit auch quasi von David Chase als Autor eigentlich, also ein bisschen alles entwertet wird, an was er vielleicht über Spiritualität denkt oder was man über Spiritualität denken könnte.
Ja.
Es gibt eine tolle Szene noch. Toni ist erstmal ganz cool mit ihm, ne? Denkt so, ja gut, der benimmt sich ein bisschen daneben, kommt gerade aus dem Knast, will aufbegehren, ne? Ist ja eigentlich älter als er. Aber Toni hält ihn erstmal ganz gut unten.
Mhm.
Aber, und da gibt's eine fantastische Szene, er trifft sich mit Toni, will über das Geschäft reden, Toni steht sofort auf und geht.
Mhm.
Und Little Steven, also quasi, wie heißt der nochmal? Unser Freund aus dem Badabing?
Ja, Steve.
Dante,
ja.
Silvio Dante.
Silvio, ja, genau.
Little Steve, ja, Steve, genau. Von Dante ist Silvio, Schauspiel. Genau. Genau, und das ist natürlich sehr natürlich disrespectful.
Mhm.
Und man merkt aber, dass Tony das zunehmend in dieser Folge schon ziemlich mitnimmt, wie Jackie April, wie der aufbegehrt und was der alles treibt und so. Und man merkt, Tony, der jetzt war ein bisschen ruppig, aber hatte eigentlich schon die Kontrolle, ihm ging es besser die ersten beiden Folgen, jetzt in Folge 3, man merkt so, oh nein.
Ja,
er verliert die Kontrolle wieder.
Eine richtige Machtverschiebung, die durch Richies auf...
Ja. Er verliert die Kontrolle über Junior, über Richie, über Janice, über seine Mutter.
Ja.
Es geht alles jetzt langsam wieder bergab.
Ja, das ist ein ziemliches Erdbeben, ja.
Ja, genau. Melfi, wir sehen Dr. Melfi wieder, sie trifft Tony kurz beim Essen.
Mhm.
In einem Restaurant, zufällig.
Da wird aufgeklärt, warum die Folge Toodle fucking do heißt.
Ja, sie ist so überfordert mit der Situation, dass sie sich von ihm verabschiedet mit.
Hat ein sehr schönes Gespräch mit ihrem eigenen Psychiater, wo sie das analysiert, warum sie sich so benommen hat, wie sie sich benommen hat.
Ja.
Übrigens, ihr Psychiater ist, glaube ich, selber. Ich muss nochmal nachgucken. Ich wollte eigentlich nachgucken. Es ist, glaube ich, er ist Autor. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wer das ist. Ich glaube, es ist. Kann es sein, dass das Peter Bock da. Nee, warte, ich muss nochmal nachgucken.
Ja.
Guck ich nach, für nächstes Mal.
Okay. Auf jeden Fall lässt Tony sie extrem abblitzen.
Ja.
Und vor seinen Kameraden natürlich tut er so, als hätte er nie was mit ihm zu tun gehabt auf einer privaten Basis. Ja, das hat er wahrscheinlich für die gemacht. Da werden wir ein Nachspiel dann in der nächsten Folge auch sehen dazu. Sie träumt ja dann auch sofort wieder von ihm, dass er ihre Hilfe braucht.
Ja, sie hat ein schlechtes Gewissen, weil er letztendlich dann auch ein Patient ist, den sie im Stich gelassen hat.
Hm. Ja, währenddessen geht Richie, wie gesagt, zu Onkel Junior und sagt, I'm yours, Junior.
Hm.
Und sagt auch was Lustiges mit Tony Soprano. Wie war's mit Tony? Ja, scheiße, das ist wie, als hätte man eine Audienz beim Papst.
Ja.
Ja. What can you do?
What can you do?
Ja. So sagt das eigentlich, genau. Also es ist auf jeden Fall klar, Richie April has a real fucking attitude problem, wie Christopher Moltisanti das so schön sagt. Und das wird, ja, wir wissen es ja auch ein bisschen, haben es ja noch ein bisschen in Erinnerung, das sorgt für massiven Ärger.
Ja.
Und ja, was ich noch notiert habe, ist, Janice hat auch einen Sohn, wusste ich glaube ich nicht bis zu dem Zeitpunkt.
Harpo, ja, oder ja, Hal, ja.
Harpo, ja, Harpo. Hat das Sorgerecht, glaube ich, verloren an ihren, die ehemaligen Partner.
Ja.
Hm. Man kann sagen für die Folge, das ist die erste wirklich scary, also Alan Sepinwall schreibt, first scary episode of this season, finde ich auch.
Stimmt.
Ich habe Angst, wenn ich Jackie April sehe.
Vor dem hätte ich richtig Angst.
Ja. Und ja, also ich finde so die Gewaltbereitschaft ist auch, wie gesagt, nochmal auf einen neuen, der setzt nochmal neue Standards hier.
Ja.
Ja.
Ich habe mich nachgeguckt, es ist Peter Bogdanovic.
Sehr gut.
Ich hatte es noch im Kopf, der Psychiater.
Ja, der Star-Psychiater.
Ja.
Psychiatrist of the Stars. Und antwortet auch sehr elaboriert und reflektiert da, ne?
Ja.
Richtig.
Nee, die haben eine schöne Ebene, miteinander zu reden. Also, weil sie natürlich auch selber ihr Fachwissen so einbringt, ja? Sagt sie, you're almost there, Elliot. Aber ich glaube, das und das und das kommt auch noch hinzu. So, in ihrer Analyse. Ist schön.
Was mir an der Folge noch aufgefallen ist, dass Tony ist ja eigentlich benimmt sich ja nicht sonderlich sympathisch, also jetzt in dieser zweiten Staffel, ne, ist ja so Machtmensch, flucht die ganze Zeit, ist ja immer schlecht gelaunt und so, aber Tony ist jetzt eigentlich seit 3 Folgen umgeben von noch, in der Regel von noch schlechteren Menschen und er schneidet gut ab in der Zuschauergunst, weil die anderen so fürchterlich sind.
Ja, letztendlich erscheint einem Tony Soprano in diesem Zusammenhang fast als der Mann, dem man seine Kinder mal überlassen würde, weil alle anderen so fürchterlich sind. So, weil er zumindest, es gibt noch Werte, die mit ihm teilen.
Ja.
Oder Richie Aprile.
Er besucht Beansy im Krankenhaus,
er hilft ihm die Nase zu putzen.
Ja.
Ja.
Und er sagt dann zu Richie Aprile, sagt er einen schönen Satz, I'm the motherfucking fucking one who calls the shots.
Mhm.
Ja. Ich möchte noch loswerden, dass ich Jamie Lynn Sigler wirklich, also dass ich wahnsinnig toll finde, wie glaubwürdig die Meadow spielt. Also was für ein glaubwürdiger Teenager mit ihren Launen, wie sie auch aussieht, dass sie vielleicht auch ein bisschen zugelegt hat jetzt in der zweiten Staffel irgendwie. Also sympathisch.
Ja.
Und trotzdem sympathisch bleibt, obwohl sie
auch... Ich habe erst gedacht, so diese Szene, wo die beiden, ihre beste Freundin und sie machen sich Pancakes oder arme Ritter machen die sich und sind am Kochen und sauen extrem rum in der Küche. Und man sieht schon so das Donnerwetter kommen, zumindest von Carmella, wenn nicht sogar von Tony. Und ich habe erst gedacht, komisch, das wird gar nicht aufgelöst. Aber ich glaube, die Auflösung ist auch ein bisschen, dass die Meadow letztendlich dieses Haus putzt. So, also so sie räumt schon auf hinter sich.
Und sie wird auch verschiedenen Rollen gerecht. Vor ihren Freundinnen, vor ihren Eltern. Sie spielt auch die Rolle der aufsässigen Teenagerin.
Richtig.
Auch.
Ja.
Man muss mal gucken, ob einfach so Gehorsam, blinder Gehorsam dahinter steckt oder auch eigentliche Einsicht von sich aus, dass sie da aufwischt. Also.
Und sie hat ja auch allen Grund aufzumucken und sie hat ja vollkommen recht, wenn sie es ihr Freundin sagt, ja, aber wenn man drüber nachdenkt, wie meine Eltern ihr Geld verdienen.
Ja. Und wir laden hier ein paar Leute ins Haus ein, ja. Okay, wir müssen aufhören, denn du erwartest irgendwas mit Handwerkern irgendwie, bla bla bla. Wir haben wieder Spenden und Unterstützung bekommen von euch, liebe Hörer. Und also es ist immer noch wie beim ersten Mal. Ich bin immer noch verliebt in diesen Zuspruch. Vielen Dank für alle, die uns geholfen haben. Wir sind natürlich immer im Mailkontakt, also ich melde mich natürlich auch bei jedem, der hilft, das ist ja eh klar, und wir melden uns. Und wer es auch machen will, kann es machen, indem er mir schreibt, bernie.meier@gmail.com und nach Kontoverbindung fragt oder sich direkt per PayPal bei uns erkenntlich zeigt. Und wir zeigen uns natürlich erkenntlich, indem wir die bestmöglichsten Sendungen für euch abliefern wollen und werden. In diesem Sinne, liked uns.
Rated uns.
5 Sterne.
Und liebt uns.
Liebt uns, genau.
Ja. Macht's gut. Schöne Woche.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Das ist der Brennerpass.